ARD. MDR Klassik, der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Wir setzen heute im Bachkanal unsere Episodenserie fort und befinden uns weiter mit Johann Sebastian Bach in Arnstadt. Und uns beschäftigt heute ein jugendlicher Feuerkopf. Ja, das klingt ganz schön wild oder auch ungestüm, was Bach da komponiert hat. Und diesem vermeintlich wilden, halbstarken Bach wollen wir mal heute etwas näher auf die Spur kommen. Selbstverständlich unter Nutzung der vorhandenen Quellen, also immer faktentreu und quellenkritisch, dafür sind wir ja bekannt. Fangen wir doch gleich mal an mit der berühmtesten Geschichte, Michael, in der Bach offenbar in Arnstadt handgreiflich geworden ist, in aller Öffentlichkeit, eine Prügelei vielleicht sogar, oder doch nicht? Also bitte erzähl uns mal, wie das war da auf dem Marktplatz.
Ja, auf dem Marktplatz am 4. August 1705, es war ein Freitag, begab es sich, dass Bach über diesen Marktplatz lief, offenbar also sehr schick gekleidet, er soll einen Degen getragen haben und mit einer Frau an seiner Seite, was laut der Protokolle seine Cousine war, vielleicht war es tatsächlich die Großcousine, die später seine Frau wurde, die Maria Barbara, aber da kommen auch andere in Betracht. Wer weiß, also ob das jetzt wirklich sozusagen die aktuelle Beziehung war.
Vielleicht war es gar keine Cousine.
So. Jedenfalls ist Folgendes passiert. Es sollen dort irgendwie 6 Schüler des Gymnasiums gesessen haben. Und einer dieser Schüler war ein gewisser Herr Geiersbach, 23 Jahre alt. Bach ist 20 Jahre alt, der Organist. Und Geiersbach muss auf ihn losgegangen sein mit einem Prügel und muss ihn zur Rede gestellt haben, warum er auf ihn geschimpft habe. Und Bach habe begegnet, naja, du bist doch ein rechter Zippelfall. Fagottist, also offensichtlich spielt er Fagott. Zippel-Fagottist, da rätselt man in der Bachforschung, was das nun gemeint haben könnte.
Klingt nicht gut.
Ich glaube, da steckt das Wort Discipul, also Schüler, drin, also vielleicht im Sinne von du lausiger Amateur. Und das Ganze muss damit geendet sein, dass Bach irgendwie den Degen gezogen hat, um sich zu verteidigen. Und nur die besagte Cousine soll dann eigentlich dazu beigetragen haben, dass die beiden jetzt nicht bis aufs Letzte aufeinander losgegangen sind. Jedenfalls hat das Ganze dann dazu geführt, dass Bach einen Tag später beim Konsistorium erschien und sich über diesen Geiersbach beschwerte. Und dann wurden alle Beteiligten verhört. Und deswegen haben wir einfach mal Zeugenaussagen, also sowohl Aussagen von Zeugen als auch eben von den beiden Tatbeteiligten. Und jetzt müssen wir uns aus diesen teilweise widersprüchlichen Dokumenten zusammen reimen, was passiert ist. Also Fakt ist, es ist passiert, ungefähr dort, wo heute übrigens das Bachdenkmal steht. Also da, wo dieser fletzische Bach da auf dieser Bank sitzt und ich glaube in Richtung Lübeck schaut. Ja. Und das Ganze ist sicherlich zu verstehen, auch als so eine Art Einblick in eine offenbar permanente Auseinandersetzung, die der Bach hatte mit einer Gruppe von Gymnasiasten, die abgeordnet waren, um eben in der neuen Kirche Kirchenmusik, also Vokalmusik aufzuführen. Und zwar mit dem Organisten Bach. Das kommt immer mal in den Dokumenten vor, dass gesagt wird, Bach, hey, das musst du auch machen, das ist auch Teil deiner Pflichten. Und Bach ziert sich. Der hat keine Lust, mit denen zu musizieren. Und ich glaube wirklich, dass vielleicht weniger das Problem war, jetzt neben dem reinen Orgelspiel auch jetzt Figuralmusik mit zu musizieren. Aber ich glaube, was den Bach angestunken hat, war, es war gewissermaßen die B-Besetzung des Gymnasiums. Weil die A-Besetzung ging in die Oberkirche. Und wir können natürlich heilfroh sein, dass diese Auseinandersetzung nicht bis zum Letzten geführt wurde. Ich meine, der Bach hatte einen Degen.
Und wenn der auch Fechtunterricht genossen in Lüneburg in der Schule.
Ja, nicht? Wenn der Degen sich irgendwie zu sehr verirrt hätte da in den Geiersbach, dann wäre vielleicht der Bach dann auch einen Kopf kürzer gemacht worden. Ja. Gottlob ist das so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Vielleicht gibt es uns aber eben auch wirklich ein Abbild dessen, dass es natürlich auch eine schwierige Konstellation war. Der Bach ist noch vergleichsweise jung. Dieser Schüler Geiersbach ist de facto 3 Jahre älter als er. Bach präsentiert sich aber eben wirklich als ein offensichtlich feiner Herr. Er geht mit Degen, er soll wohl auch irgendwie die Tobakspfeife im Mund gehabt haben. Also ich stelle mir da wirklich einen gut gestylten 20-jährigen 3 Käse hoch, der irgendwie sich ein bisschen wichtig tun will.
Bisschen Schnösel, ne?
Vor bisschen Schnösel, ganz genau. Und der Geiersbach war halt angestunken und hat ihn da zur Rede gestellt. Naja, schwierige Konstellation.
Ich finde es insofern eine interessante Episode im Leben von Bach, weil das ja authentisch ist. Wir haben ein ähnliches Fall ja bei Händel, da gibt es ja diesen Bericht über ein Duell mit Matheson. Und da weiß ich ja noch nicht so genau, ob das wirklich so stimmt, wie es in der Biografie steht.
Da heißt ja sogar, die Partitur unter dem Mantel habe ihm das Leben gerettet. Und das ist natürlich schon, glaube ich, viel Anekdotisches. Hier haben wir ein juristisches Dokument, also diese Verhörprotokolle. Ja, und wenn man da genauer so reinschaut, stellt man eben wirklich fest, da muss es heiß hergegangen sein. Es ist von einer Ohrfeige die Rede. Er hätte geredet wie ein Hund, etc., etc. Also das hat der Bach gesagt über den Geiersbach, aber der Geiersbach wiederum behauptet das Gleiche über den Bach. Schwierig, ja.
Haben wir denn noch weitere Zeugnisse jetzt von diesem jungen Wildenbach? Also es muss jetzt nicht wieder eine Prügelei sein, aber gibt es denn noch anderes aus diesen Arnstädter Jahren?
Ja, und zwar wirklich, würde ich mal sagen, in einer Dichte wie an keinem anderen Wirkungsort von Bach. Also der scheint schon ein bisschen verhaltensauffällig gewesen zu sein. 15 Monate später, im November 1706, wird Bach mal wieder vor das Konsistorium zitiert und da wird ihm vorgeworfen, dass er immer noch nicht mit den Schülern musiziert, ja, also Dauerbrenner. Und er sagt dann ganz frech, ne, sie müssen erstmal da eine Art Kapellmeister in dieser Kirche bestellen, also einen Kantor, der das Ganze leitet. Also Bach würde mitmachen, aber er will es nicht selber in die Hand nehmen. Also offensichtlich sucht Bach auch immer nach Gründen, warum er nach wie vor nicht mit diesen Jungs da mit dieser B-Besetzung musizieren muss. Und in dem Zusammenhang wird ihm auch vorgeworfen, dass er unlängst mit einer fremden Jungfer auf dem Chor erschienen wäre und mit ihr musiziert habe. Und da ist nun wirklich die große Frage, war das vielleicht die Cousine Maria Barbara, die er dann ein Jahr später geheiratet hat, oder irgendjemand anders aus dem Bach-Clan oder die eben gerade aktuelle. Also Frauen scheinen schon ein Thema gewesen zu sein. Ne? Also
deutlich.
Bei der Geiersbach-Geschichte ist eine Cousine next to him jetzt eben eine fremde Jungfer, was auch immer das meint. Und man merkt eigentlich an diesen ganzen Reaktionen von ihm, der ist auch ein Stück weit unbelehrbar. Wir kommen ja auch noch auf diese Beschwerden über sein Orgelspiel. Da wird dann auch deutlich, dass kaum wurde er ermahnt, ist er dann ins andere Extremum gefallen. Und ich stelle mir das so vor, Bernhard, du bist hochbegabt.
Schöne Vorstellung.
Um die 20. Ahnst oder weißt, was in dir drin steckt, aber du bist im Grunde der Einzige, der das wirklich weiß. Und dein Umfeld würdigt dich permanent nicht genug, also jedenfalls nicht so, wie du meinst, gewürdigt werden zu müssen. Und da kann es schon passieren, dass man ein bisschen eigenwillige Verhaltensweisen an den Tag legt. Vielleicht ist das alles nur ein großer Schrei nach Aufmerksamkeit und Liebe.
Aber zur Frauenfrage, das muss ich jetzt nochmal näher erfragen. Ist das jetzt ein Verbot, dass generell Frauen in der Kirche nichts zu suchen haben, musizierenderweise? Mhm. Also ist das eher das Vergehen oder ist das irgendwie, dass man hier ahnte, da läuft irgendwas?
Schwer zu sagen. Also generell in städtischen Kirchen ist es ja bis weit ins 19. Jahrhundert leider so gewesen, dass dieser alte Paulusspruch eben galt, die Frau hat in der Kirche zu schweigen. Also deswegen, Frauen machen in der Kirchenmusik nicht mit. Die einzigen Ausnahmen, die wir haben in lutherischen Landen, sind Höfe. Mhm. Also an Höfen ist das manchmal möglich. Allerdings hier, unsere Neukirche, ist eben keine Hofkirche. Und der Graf zu Schwarzburg-Arnstadt, der hatte eine Minikapelle und der hatte auch eine Schlosskapelle, also am Schloss, wo vielleicht sowas denkbar gewesen wäre, hier nicht. Hm. Also das meint's, glaube ich, schon, dass da der Bach sich einfach was herausgenommen hat, was nicht dem Dekorum entsprach.
Wir haben ja auch gelernt, er darf eigentlich niemanden an die Orgel lassen.
Ja.
Und das hat er ja dann gleich auch noch übertreten.
Und wer weiß, was die miteinander musiziert haben und wie sie es getan haben. Und dann stell dir vor, dass es nur ausgerechnet der Organist, der hier seit 3-4 Jahren alle möglichen Gründe findet, warum er mit den Schülern nicht musiziert, aber mit der fremden Jungfrau.
So, nee, das geht ja gar nicht. So, kommen wir mal zu musikalischen Themen. Ja, also auch in der Musik, du hast das schon ein bisschen angedeutet, war ja nur Bach alles andere als konform. Und das können wir heute ja auch noch nachvollziehen, weil es einige Werke gibt, die wir ganz deutlich nach Arnstadt datieren können. Aber auch das ist in einem Verhör ja festgehalten. Und dem wollen wir doch mal jetzt auf die Spur kommen.
Ja, also das finde ich wirklich ganz spannend. Und vielleicht auch das Dokument, was am tiefsten blicken lässt in den jungen, wilden Organisten Bach, der einerseits genialisch ist, aber eben auch, sagen wir mal, schwer zu führen. Wir haben vom 21. Februar 1706 wieder ein langes Protokoll einer Sitzung des Konsistoriums, also das ist die geistliche Oberbehörde in Arnstadt, die Bach vorgeladen hat, aus zwei Gründen. Auf den einen kommen wir später noch zu sprechen. Das ist nämlich diese unglaubliche Überziehung seines Urlaubs, weil er ja nach Lübeck zu Buxtehude gegangen ist. Aber dann kommt eben noch Folgendes, und da ist der Superintendent derjenige, der das vorbringt. Und zwar wird ihm vorgehalten, dem Bach, dass er bisher, ich zitiere, in dem Choral viele wunderliche Variationen gemacht, viele fremde Töne mit eingemischet, dass die Gemeinde darüber konfundiert wurde. Also er hat praktisch den Choral derart begleitet und auch wahrscheinlich Zwischenspiele gemacht, dass die Gemeinde einfach völlig durcheinander gekommen ist, nicht mehr in der Lage war, da sauber den Choral dazu zu singen. Es wird sogar noch ein bisschen spezifiziert. Er habe ins Künftige, wenn er ja einen Tonum Peregrinum mit einbringen wollte, selbigen auch auszuhalten und nicht zu geschwinde auf etwas anderes zu fallen oder, wie er bisher im Brauch gehabt, gar einen Tonum Contrarium, also eine dicke Dissonanz hineinzuspielen. Nächstdem sei gar befremdlich, das ist jetzt wieder die Sache, die wir schon erwähnt haben, dass er bisher gar nichts musiziert mit den Schülern, obwohl er ja auch Figuralmusik machen müsse. Und dann ergänzt nochmal der Superintendent, ja, er habe ihn ja bislang schon ermahnt, weil er oft viel zu lang gespielt hat, also zu lang präludiert, wahrscheinlich präludiert in Richtung Choräle. Nachdem er aber vom Herrn Superintendenten deswegen ermahnt worden, wäre er gleich auf das andere Extremum gefallen und hätte es kurz gemacht. Und das finde ich doch mal eine Aussage. Also sozusagen, Bach wird ermahnt, bitte, deine Choralvorspiele oder deine Präludien sind zu lang. Und er nimmt es sich eben nicht zu Herzen, sondern weil er sich offensichtlich überhaupt nicht gewürdigt fühlt für seine Kunst, die er dort an der Orgel abfackelt. Jetzt macht er sozusagen ganz kurze, ganz schlichte Vorspiele. Also er will sozusagen mit dem Holzhammer denen zeigen, dass sie Idioten sind.
Also Provokation auf der ganzen Linie.
Ja, so sieht's aus. Ja.
Das ist schon ziemlich hart, weil ja das nicht nur irgendwie einen kleinen Kreis stört, sondern offenbar ja die ganze Gemeinde durcheinander bringt.
Ja.
Und das muss man ja sehen. Diese neue Kirche ist ein sehr großer Kirchenraum. Davon kann man sich heute auch noch überzeugen mit diesen beiden Emporen. Also lass mal 500, 600 Menschen da drin sein, die alle durcheinander kommen. Ist ja nicht so eine kleine Dorfpopelgemeinde.
Ja. Und sowas darf einfach nicht passieren im Gottesdienst. Ja, das ist ja wirklich eine feierliche Angelegenheit. Und sowas ist ja peinlich für die gesamte Gemeinde, für die Pfarrer. Und das darf einfach nicht passieren.
Und wir haben ja musikalische Belege und das sind die sogenannten Arnstädter Choräle. Wollen wir darauf mal kommen? Wie viele sind denn das und was für Lieder?
Das ist so eine Handvoll. Die sind jetzt von Bach nicht überliefert als meine Arnstädter Choräle. Aber wenn man so schaut, eben in diesen hier und da überlieferten Choralsammlungen, meistens niedergeschrieben von irgendwelchen Schülern Bachs oder Enkelschülern, gibt es eben eine Reihe von Choralbearbeitungen, wo du dich fragst, hey, wie soll hier eine Gemeinde dazu gesungen haben? Meistens haben die so Zeilen-Zwischenspiele, also wenn eine Choralzeile zu Ende ist, wo wirklich man den Eindruck hat, jetzt beginnt ein völlig freies Orgelwerk im Stile Fantasticus, wie wir das von Bruns oder so kennen, geht tonartlich ganz wohin und vielleicht in allerletzter Sekunde ist dann irgendwie die Überleitung zur nächsten Choralzeile da, sodass man kaum noch als Gemeinde reagieren kann, aber auch die Art der Choralbehandlung mit unglaublich vielen Dissonanzen, die macht es wirklich zu einer Herausforderung, hier zuzusingen. Und deswegen gelten diese Stücke als die Arnstädter Choräle. Das sind witzigerweise eine ganze Reihe von Weihnachtsliedern. Also gelobelt seist du Jesu Christ in Dulce Jubilo. Lob Gott, ihr Christen allzugleich. Ganz verrücktes Stück und vom Himmel hoch, da komme ich her. Das alles so in den BWV 720er, 30er Nummern. Mhm. Und es gibt auch noch ein sehr verrücktes Alleingott in der Höser R, BWV 715. Lass uns doch mal reinhören in Lob Gott, ihr Christen allzugleich. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das singt man ja auch heute noch in der Kirche. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dieser Choral ist angeschlagen, Sie müssten mitsingen und der Organist oben fackelt genau das hier ab.
Ja, das ist eine Aufgabe. Und das auch noch an Weihnachten. Lob ja. Gott, die Christen allzugleich von Johann Sebastian Bach. Mhm. Mutmaßlich in Arnstadt komponiert. Mhm. Verrückt, kann man wirklich sagen, weil verrückt irgendwie auch die Harmonien sind.
Wirklich verrückt im wahrsten Sinne des Wortes.
Ist das jetzt eine Bach-Erfindung, würdest du das so wirklich sagen? Oder eine Bach-Provokation? Oder gab es auch Komponisten, die das vorher schon hatten? Gerade mit diesen Zwischenspielen.
Ja, also erstmal müssen wir uns klar machen, wenn das so erklungen ist zu einem Arnstädter Weihnachtsfest, dann hat das Bach sehr wahrscheinlich nicht von Noten abgespielt, weil ein guter Organist hat das alles improvisiert. Und wenn wir jetzt hier von den Arnstädter Chorälen sprechen, überliefert in irgendwelchen Abschriften, kann es gut sein, dass hier einfach ein Schüler oder Bach mal selbst im Nachgang gewissermaßen exemplarisch aufgeschrieben hat, in welcher Art er eben diesen Choral behandelt. Ein guter Organist hat damals seine Choralbegleitung und auch sein Choralvorspiel improvisiert. Und tatsächlich hat das ja hier in diesen Zeilen-Zwischenspielen etwas sehr Improvisiertes. Und es scheint im 17., 18., sogar noch im 19. Jahrhundert hier und da Praxis gewesen zu sein, zwischen den einzelnen Choralzeilen eben solche Überleitungen zu spielen. Mehr oder weniger ausgeprägt. Manches deutet darauf hin, dass auch eben der Choralgesang insgesamt sehr, sehr viel langsamer war, als wir das uns heute vielleicht gemeinhin vorstellen. Und deswegen ist es natürlich schwierig zu sagen, ob andere das genauso extrem gemacht haben, weil, sagen wir mal, die Improvisationen sind ja in der Regel nicht aufgeschrieben worden. Aber ich glaube schon, je mehr so ein Organist eben in der Lage war, wirklich zu improvisieren und deswegen auch, sagen wir mal, harmonisch an die Grenzen zu gehen und manchmal drüber hinaus, kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Bruns, ja, von dem wir auch ganz exzentrische Orgelwerke haben, wenn der einfach mal so richtig auspacken wollte, ähnliche Dinge getan hat. Aber zugleich war klar, also das Limit ist praktisch bis zu dem Punkt, wo die Gemeinde durcheinander kommt oder der Pfarrer sich beschwert. Ja, also deswegen will ich nicht ausschließen, dass andere es ähnlich getan haben. Es gab vielleicht auch welche, die wollten ganz toll brillieren und sind dann in sonst welche Tonarten entflohen, haben dann aber nicht mehr so richtig zurückgefunden, ja, die dann eben dann doch nicht die große Meisterschaft hatten wie in Bach. Wir wissen es nicht. Aber man muss sich klar machen, in der Regel passiert dies aus der Improvisation heraus.
Und festhalten können wir, dass diese musikalische Gestalt dieser Choräle ungefähr dem entspricht, wie sich Bach dort in Arnstadt auch auf der Straße benommen hat. Also das nimmt sich ja nicht viel. Und deswegen haben wir das hier auch zusammengepackt.
Sehr gut zusammen. Ne? Also wollen wir sonst noch mal in ein anderes hineinhören? Vielleicht Allein Gott in der Höhe sei er? Und wenn wir das hören, stellen wir uns jetzt mal diesen Typen davor, der mit 20 Jahren mit Tobakspfeife, Degen und den Feimzwirn und mit der Cousine im Arm über den Marktplatz läuft und von einem Schüler konfrontiert wird mit einer Beschimpfung, die Bach selbst irgendwie am Morgen abgelassen hat, und er reagiert dann eben völlig überkandidelt und mit dem Degen Das ist ein und dieselbe Sprache.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.